als J.D. Vance behauptet hat, dass in Europa die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Fand ich sehr ironisch.
Also eine Nachricht, die mich sehr schockiert hat, war im Dezember 2025. Da gab es ja 16 Tote bei einem Angriff am Bondi Beach in Australien. Und an dieses Attentat muss ich bis heute noch denken.
Nachricht, dass im Europaparlament einfach veganen Ersatzprodukten sozusagen das Recht abgesprochen wurde, sich zu nennen wie tierische Produkte.
Meine Nachricht des Jahres war im August, als sich Taylor Swift und Travis Kelce verlobt haben.
71% der Deutschen geht Nachrichten direkt aus dem Weg. Oder meidet sie zumindest. Das zeigt der Reuters Institute Digital News Report des vergangenen Jahres. Dabei war es noch nie leichter, sich über das aktuelle Weltgeschehen zu informieren. Schließlich muss man heute nicht mehr aktiv die Tagesschau einschalten oder die Zeitung am Kiosk kaufen. Denn Nachrichten-Apps, Podcasts und Social Media ermöglichen es, rund um die Uhr up-to-date zu sein. Die Deutschen sind nachrichtenmüde. Insbesondere junge Menschen sind von der sogenannten Nachrichtenfatigue betroffen. In einer Umfrage gaben Befragte zwischen 18 und 24 Jahren als Gründe vor allem Themenmüdigkeit, schlechte Laune und emotionale Erschöpfung durch die Menge an oftmals negativen Informationen an. Außerdem empfinden viele junge Erwachsene Nachrichten für sie persönlich als nicht wichtig oder verständlich. Zu viel, zu erschöpfend, zu schwer verständlich und zu langweilig. Das ist es also, was viele Menschen gerade mit Nachrichten verbinden. Solche Umfrageergebnisse geben natürlich auch uns als Nachrichtenressort zu denken. Nachrichten auswählen, schreiben und komplexe Themen verständlich verpacken ist schließlich unser Tagesgeschäft. Und vor allem hier bei den Fußnoten haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Themen zu behandeln, die es vielleicht nicht in die 20-Uhr-Nachrichten schaffen, aber für euch genauso relevant sind. Unterm Strich lässt sich also sagen, manche Themen sind ganz groß, andere vielleicht eher nischig. Das macht sie aber natürlich nicht weniger wichtig. In dieser Sonderfolge machen wir unser Motto "Was zu kurz kam" zum Programm und beschäftigen uns mit Nachrichten, die in der Berichterstattung des vergangenen Jahres vergleichsweise wenig auftauchen, vielleicht sogar vergessen wurden.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Unsere RedakteurInnen haben auf 2025 zurückgeblickt und sich Gedanken gemacht, welche Themen ihnen in den Nachrichten gefehlt haben. Alles können wir in einer Folge natürlich nicht unterbringen. Für heute haben wir zwei vergessene Nachrichten ausgewählt. Und für unser erstes Thema bleiben wir direkt vor der eigenen Haustür. Denn nicht nur internationale Sachverhalte gehen manchmal in der Berichterstattung unter. Wir haben ja über die Rangliste der vergessenen Nachrichten von der Initiative Nachrichtenaufklärung und der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks gesprochen. Unser nächstes Thema ist selbst auf dieser Liste nicht zu finden, obwohl es uns alle direkt betrifft. Es geht nämlich unter anderem um das Lieblings-Smalltalk-Thema der Deutschen. Jetzt wisst ihr eh schon, worauf ich hinaus will, oder? Ja klar, das Wetter. Wir sind ja gerade mitten im Februar. Draußen ist es zwar ordentlich kalt, aber wenn wir unsere Außentemperatur mal mit anderen Ländern vergleichen, haben wir es doch noch recht gut. Dabei ist Deutschland eigentlich ziemlich hoch im Norden unseres Planetens. Warum es bei uns im Winter nicht arktisch kalt wird, obwohl wir gar nicht so weit weg von der Arktis sind, darüber will ich heute mit Mara und Philipp sprechen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Genau, Toronto liegt ja beispielsweise ungefähr auf der Höhe von Südfrankreich. Trotzdem frieren die dort bei minus 20 Grad komplett weg, während wir hier oft so bei um die 0 Grad liegen. Dabei ist München ja sogar noch weiter nördlich. Wieso ist das denn so?
Ja, das liegt tatsächlich nicht daran, dass wir einfach irgendwie Glück haben oder so, sondern an einer riesigen Strömung im Atlantik, die uns Wärme aus dem Süden bringt.
Also sorgt die dafür, dass es bei uns insgesamt milder ist.
Genau.
Also hat Europa sowas wie eine geheime Heizung?
Genau, und die liegt im Ozean. Den meisten Leuten ist der Golfstrom ja ein Begriff, der ist aber nur ein Teil des größten Strömungssystems in den Weltmeeren, das quasi unsere Heizung ist. Das Problem ist nur, diese Heizung wird gerade schwächer.
Und das erhält nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es sollte. Deswegen sprechen wir heute darüber. Wieso ist das Thema denn eine vergessene Nachricht?
Wenn wir über Klimawandel reden, dann geht es ja meistens um Hitzewellen, Brände, Dürren, Überschwemmungen und so. Aber ja, das sind alles Sachen, die man direkt sieht und mit krassen Bildern verbindet. So.
Ja, genau. Und kaum jemand redet über die Ozeanströmungen, obwohl die für Europa wahrscheinlich mit das wichtigste Klimathema überhaupt sind.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das alles unsichtbar ist für uns. Also es ist einfach zu groß. Im Ozean, da brennt natürlich kein Wald und die Prozesse, die laufen total langsam ab für unser menschliches Verständnis. Nicht in Wochen, sondern über Jahrzehnte und zum Teil sogar über Jahrtausende hinweg.
Und ich glaube, wir nehmen das milde Klima einfach als normal wahr. Dabei ist das eigentlich total untypisch für unsere geografische Lage.
Übrigens, wenn man von der Atlantikströmung spricht, meint man meistens die Atlantisch-Meridionale Umweltzirkulation, abgekürzt die AMOC. Ziemlich sperriges Wort. Um die AMOC besser zu verstehen, haben wir uns deswegen mit ExpertInnen auf dem Gebiet unterhalten. Professor Dr. Gerrit Lohmann ist Forscher am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Er untersucht die Dynamik des Klimas auf langen Zeitabschnitten. Er hat uns die AMOC so erklärt.
Das ist eine Beschreibung davon, dass im Atlantik viel Masse und damit auch warmes Wasser aus niedrigen Breiten in hohe Breiten transportiert wird. Und Teile dieses warmen Wassers, die geben Wärme an die Atmosphäre ab. Und dadurch haben wir in unserer Breiten, also Deutschland, relativ mildes Klima gegenüber demselben Breitengrad im Pazifik, wo es so eine Strömung nicht gibt.
Das heißt im Prinzip, wir kriegen durch das Meer in Europa Wärme aus den Tropen, obwohl wir sehr weit im Norden liegen. Dabei sind laut Herr Lohmann drei Antriebsmechanismen treibend.
Das ist der Wind, der einen großen Teil ausmacht und das Wasser an der Meeresoberfläche bewegt. Das trägt beispielsweise zum Golfstrom bei.
Zweitens sind Salzgehalt und Temperaturen ausschlaggebend. Salzhaltiges und kaltes Wasser ist nämlich dichter und dadurch schwerer als warmes, salzarmes Wasser. Vor Grönland fällt deswegen quasi der größte Wasserfall der Erde in die Tiefen des Ozeans, weil dort Wasser absinkt. Das Fallende zieht wiederum Oberflächenwasser nach und wirkt dadurch wie ein Förderband oder eine Pumpe.
Und der letzte Prozess, der noch wichtig ist, ist mechanisch. Das heißt einfach, dass sich Wasser durch die Gezeiten vermischt und für Temperaturausgleich sorgt. Also ein ganz schön komplexes System insgesamt. Und dieses System, ja, das besteht eigentlich schon seit Tausenden von Jahren.
Okay, und dieses alte System verändert sich jetzt.
Das Problem ist der Klimawandel.
In Grönland und der Arktis schmelzen dadurch die Eismassen.
Genau, und dieses Schmelzwasser ist ja Süßwasser. Das klingt erstmal harmlos, aber ist physikalisch richtig problematisch. Denn das Salzwasser im Meer ist dichter und schwerer als Süßwasser. Und das Absinken im Norden, das funktioniert nur, weil das Wasser kalt und sehr salzig ist. Wenn jetzt immer mehr Süßwasser dazukommt, wird das Wasser leichter. Somit sinkt es schlechter ab, selbst wenn es abkühlt. Das bedeutet, wenn es schlechter absinkt, wird die ganze Umweltströmung langsamer.
Alles klar. Gibt es wirklich Beweise oder ist das nur Theorie? Ich meine, wie sind ForscherInnen darauf gekommen?
Nein, es ist auf keinen Fall nur Theorie. Es gibt seit 2004 ein großes Messsystem im Atlantik, das Rufid Array. Die messen ständig, wie stark die Strömung ist und die Ergebnisse zeigen, die AMOC schwankt stark. Erst wenn man diese Daten mit Klimamodellen und dem Wissen über die Erdvergangenheit kombiniert, sieht man ein klares Bild. Die AMOC verliert langfristig an Kraft. Sie bricht nicht morgen zusammen, aber sie wird messbar schwächer. Frau Professorin Dr. Bayer aus dem Fachbereich Meereskunde und Erdsystemwissenschaften der Universität Hamburg hat uns erklärt, wie genau die Messungen stattfinden.
Bei Messmethoden gibt es mehrere. Es gibt einerseits das, was ich jetzt eben beschrieben habe, wo wirklich Messungen über die Tiefe gemacht werden. Das wird mit Bojen gemacht, die also wir nennen die Verankerung, wo wirklich über Messinstrumenten letztlich an Ankerketten hängen, die am Boden festgemacht sind und dann dort Temperatur, Salzgehalt und Druck messen. Das ist die eine Messmethode, aus der dann die Geschwindigkeiten abgeleitet werden.
Wir können also mit sehr aufwendigen Methoden simulieren, wie sich das System in Zukunft bei verschiedenen Klimawandelszenarien verhält. Und genau da kommt der Begriff Kipppunkt ins Spiel. Ein Kipppunkt bedeutet, dass ein System eine Art Schwelle überschreitet. Bis dahin reagiert es noch relativ stabil auf Veränderungen, aber jenseits dieser Schwelle kann es in einen völlig neuen Zustand kippen. Und der neue Zustand ist oft nicht mehr rückgängig zu machen.
Ja, und bei der Atlantikströmung wäre das zum Beispiel der Punkt, an dem das Absinken des Wassers im Nordatlantik so stark gestört ist, dass sich der ganze Kreislauf neu organisiert. Nicht unbedingt als kompletter Stillstand, aber deutlich als anderes System als das, was wir heute kennen.
Und das Beunruhigende ist, im Endeffekt, man weiß nie genau, wo der Punkt überhaupt liegt. Also das können wir nicht ganz so genau feststellen vorher. Kipppunkte sind also nicht wie ein Datum im Kalender, eher wie eine Art unsichtbare Linie, von der wir erst merken, dass wir sie überschritten haben, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Und genau deshalb ist die entscheidende Frage, was würde so ein Kipppunkt konkret für uns in Europa bedeuten?
Naja, auf jeden Fall kältere und unberechenbarere Winter, mehr Extremwetter und stärkere Schwankungen insgesamt im Wettersystem.
Mir fällt noch ein, veränderte Niederschläge. Manche Regionen können trockener sein, andere nasser. Aber entscheidend ist, dass sich Europa paradoxerweise langfristig um mehrere Grade abkühlen könnte, während sich der Rest der Welt weiter aufheizt.
Und das alles hätte natürlich massive Folgen für die Landwirtschaft, die Energieproduktion und unsere Ökosysteme.
Das heißt, der menschengemachte Klimawandel, für den Europa ja mit großen Treibhausgasemissionen ziemlich stark mitverantwortlich ist, der könnte am Ende unserer Lebensgrundlage hier ganz schön in Mitleidenschaft ziehen. Professor Lohmann meint dazu.
Wir sind als Menschen leider so doof gerade, dass wir alles dafür tun und natürlich auch die Leute, die gerade viel zu sagen haben, tun alles dafür, um das Experiment möglichst extrem zu machen. Das heißt also, die Antwort auf die Frage hängt im Grunde von uns ab, was wir machen. Wie stark die Erwärmung sein wird, wird größtenteils auch dazu führen, wie groß sind die Erwärmungen, wie groß sind die Auswirkungen der Extremereignisse und was ist die Auswirkung auf die Amok. Also im Grunde kann man Pi mal Daumen sagen, je wärmer das System wird, desto schwächer wird die Amok und man redet so um, sagen wir mal, 30-50% Abschwächung ist so der typische Bereich für diese Erwärmungsszenarien, die wir uns gerade selber hinlegen.
Also wird die Amok jetzt nicht ganz verschwinden, aber trotzdem deutlich schwächer sein als jetzt. Und das Krasse ist, die Atlantikströmung ist nur ein Teil eines riesigen Netzwerks. Schmelzendes Eis schwächt die Strömung. Eine schwächere Strömung verändert Wettersysteme weltweit, zum Beispiel die Monsune. Und das kann Dürren verstärken und Dürren können Permafrost auftauen. Der setzt wieder zusätzliche Treibhausgase frei.
Eine richtige Dominokette also.
Kritisch ist vor allem, wir merken erst, wie wichtig die Atlantikströmung ist, wenn sie uns dann fehlt. Unser stabiles Klima in Europa, das hängt an einem viel größeren globalen System, das unsichtbar, komplex und empfindlich ist.
Wenn wir über Hitzerekorde reden, schwächelt im Hintergrund die Maschine, die Europa überhaupt erst so warm und bewohnbar macht. Die Atlantikströmung ist eines der größten Klimarisiken und gleichzeitig eines der am wenigsten beachteten. Frau Bayer sieht das so.
Wir sind jetzt schon dem Klimawandel ausgesetzt und müssen uns darauf vorbereiten, dass wir die Auswirkungen des Klimawandels immer stärker zu spüren bekommen. Und wenn wir möchten, dass die möglichst wenig werden, also es ist nicht mehr vermeidbar, dass wir sie spüren, beziehungsweise wir sehen sie auch jetzt schon, dann hilft es natürlich, Treibhausemissionen so stark wie möglich zu reduzieren.
Und auch Professor Lohmann findet.
Dann hängt es aber von uns ab. Also wann wir eigentlich als Menschheit vernünftig werden, wann wir gegensteuern, haben wir genug Intellekt, um andere Technologien zu entwickeln, um Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre rauszunehmen. Also es hängt eigentlich von uns ab, was passieren wird.
Denn die Amok muss sich nicht abschwächen. Das hängt ganz von uns Menschen ab. Ob wir so weitermachen wie bisher oder ob wir unseren Lebensstil überdenken und nachhaltig verändern können.
Ja, hoffentlich bekommen wir das in den Griff, würde ich sagen. Danke, Mara und Philipp.
Gerne.
Gerne.
Wohnen. Das klingt für viele nach etwas Selbstverständlichem. Ein Ort, an dem man zurückkommt. Eine Tür, die man hinter sich zumachen kann. Aber für viele Menschen in Deutschland ist genau das nicht selbstverständlich. Laut den aktuellen Hochrechnungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAGW, waren im Jahr 2024 deutschlandweit über 1 Million Menschen wohnungslos. Trotz dieser großen Zahl taucht das Thema in der Berichterstattung vergleichsweise selten auf. Im Ranking der Top 10 vergessenen Nachrichten hat es das Thema auf Platz 4 geschafft. Die Liste wird jedes Jahr als gemeinsames Projekt der Initiative Vergessene Nachrichten und des Deutschlandfunks veröffentlicht. Auf ihr stehen alle Themen, die im vergangenen Jahr in der Berichterstattung der großen Leitmedien eher untergegangen sind. Meine Kollegin Theresa hat das Thema Obdachlosigkeit in deutschen Städten genauer unter die Lupe genommen. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Theresa, warum hast du dir denn ausgerechnet dieses Thema vorgenommen?
Hallo Lena, ich hatte das Gefühl, München wirkt nach außen oft wie eine perfekte Wohlfühlstadt. Hohe Lebensqualität, volle Cafés und schöne Altbauwohnungen. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die keinen festen Schlafplatz haben. Deshalb wollte ich wissen, wie Wohnungslosigkeit in einer Stadt wie München eigentlich genau aussieht.
Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, ist es wichtig zu verstehen, was genau man unter Wohnungslosigkeit eigentlich versteht. Oft werden Wohnungs- und Obdachlosigkeit nämlich verwechselt. Für die Statistik und Hilfsangebote ist es aber ein sehr wichtiger Unterschied. Wenn wir von Wohnungslosigkeit sprechen, was genau meint das eigentlich?
Also laut dem Wohnungslosenberichterstattungsgesetz ist man wohnungslos, wenn man keinen eigenen Mietvertrag hat. Aber nicht jeder wohnungsloser Mensch ist auch obdachlos. Wohnungslose Menschen leben zum Beispiel in Notunterkünften, Pensionen oder bei Bekannten. Sie haben also einen Schlafplatz mit einem Dach über dem Kopf.
Okay, wohnungslos heißt also nicht, dass man direkt auf der Straße lebt. Ab wann zählt man dann als obdachlos?
Genau, von Obdachlosigkeit spricht man, sobald man keinen festen Schlafplatz mehr hat, also wirklich auf der Straße schläft. In dieser Folge geht es aber um die Wohnungslosigkeit, die nicht immer gleich aussieht.
Okay, es herrscht also nicht nur Verwechslungsgefahr bei Obdach und Wohnungslosigkeit, auch die Wohnungslosigkeit an sich lässt sich nicht verallgemeinern. Auf was genau muss man denn da achten?
Manche Menschen gelten als wohnungslos, obwohl sie ein Dach über dem Kopf haben. Sie werden ohne eigenen Mietvertrag in Wohnraum eingewiesen oder leben in Notunterkünften. Dazu gehören auch anerkannte AsylbewerberInnen, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Andere sind zwar nicht auf der Straße, aber auch nicht wirklich in den eigenen vier Wänden. Sie kommen vorübergehend bei Freundinnen oder Verwandten unter, oft von Woche zu Woche ohne Planungssicherheit. Man spricht hier von verdeckter Wohnungslosigkeit. Und dann gibt es diejenigen, die gar keine Unterkunft haben. Sie leben dauerhaft auf der Straße und sind obdachlos.
Alles klar. Danke dir, Theresa, dass du mit mir diese wichtigen Unterschiede herausgearbeitet hast. Wohnungslosigkeit lässt sich also auf gar keinen Fall pauschalisieren. Aber was genau bedeutet es eigentlich, wohnungslos zu sein? Und was tut die Stadt dagegen? Um genau diese Fragen soll es jetzt gehen.
In ganz Deutschland wurden im Jahr 2024 über 1 Million wohnungslose Menschen erfasst. Im Vergleich zum letzten Bericht aus dem Jahr 2023 ist die Zahl um 11% gestiegen. Knapp 60.000 Menschen haben ganz ohne Unterkunft auf der Straße gelebt. Gründe für die gestiegene Wohnungslosigkeit sieht die BAGW vor allem im Mangel an bezahlbarem Wohnraum sowie die allgemein zunehmende Armut. Der vorhandene Wohnungsbestand könne die stetig steigende Nachfrage nicht decken. Der Wohnungslosenbericht der Bundesregierung führt den deutlichen Anstieg vor allem auf den Krieg in der Ukraine zurück. Denn Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland in Asylunterkünften leben, werden in der Wohnungslosenstatistik mitgezählt.
60.000 Betroffene, das klingt für mich schon nach einer ziemlich großen Zahl. Obdach und Wohnungslosigkeit sind also bundesweit ein Problem. Aber wie sieht die Lage denn jetzt eigentlich bei uns in München aus?
In München leben aktuell rund 11.000 wohnungslose Menschen. Die meisten von ihnen sind zwar untergebracht, aber sie haben keine eigene Wohnung. Im Bericht vor 4 Jahren waren es noch etwa 20% weniger. Wie auf Bundesebene wird diese Entwicklung vor allem auf 2 Faktoren zurückgeführt. Zum einen auf die große Zahl ukrainischer Geflüchteter, die seit 2022 nach München gekommen sind. Zum anderen darauf, dass nach dem Ende vieler Corona-Maßnahmen wieder mehr Einrichtungen regulär arbeiten konnten. Somit konnten sie seit Jahren wieder vollständige und verlässliche Zahlen liefern, die die Statistik insgesamt nach oben treiben. Und damit kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung. Wohnungslosigkeit bedeutet nicht automatisch, dass Menschen auf der Straße leben. Wie viele Menschen in München tatsächlich obdachlos sind, also draußen schlafen, haben wir beim Sozialreferat nachgefragt. Das Sozialreferat hat unsere Fragen via Mail beantwortet.
Laut der Studie Obdachlose Menschen auf der Straße in der Landeshauptstadt München aus den Jahren 2022 und 2023 leben und nächtigen ca. 342 Personen auf der Straße. 10,6% von ihnen sind zwischen 18 und 29 Jahre alt.
Eine Zahl, die unterschiedlich eingeordnet werden kann. Für manche erscheint sie vergleichsweise gering, für andere ist die Zahl sehr hoch. Und auch im Bereich der Wohnungslosigkeit hat München laut dem Statistischen Bundesamt im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten die niedrigste Wohnungslosenquote pro 100.000 EinwohnerInnen. Also der Anteil Wohnungsloser bezogen auf die Einwohnerzahl. Gleichzeitig liegt die absolute Zahl der Betroffenen aber deutlich höher als in Städten wie Leipzig, Dortmund oder Essen. Wohnungslosigkeit ist also kein spezifisches Münchner Problem. Trotzdem ist die bayerische Landeshauptstadt vor allem für eines bekannt. Die Stadt ist extrem teuer. Der Münchner Mietspiegel gehört zu den höchsten in Deutschland. Selbst einfache Wohnungen liegen oft weit über dem, was Menschen mit geringem Einkommen stemmen können. Zusätzlich fallen hohe Nebenkosten für Strom, Lebensmittel oder den öffentlichen Nahverkehr an. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft lagen die Münchner Wohn- und Lebenshaltungskosten im Jahr 2024 23% über dem Bundesdurchschnitt. Wohnen ist hier sogar doppelt so teuer wie im Rest des Landes. Für viele bedeutet das, ein Jobverlust, eine Trennung oder Miet- und Energieschulden können reichen, um die Wohnung zu verlieren. Und obwohl die Stadt jährlich 2000 neue geförderte Wohnungen plant, reicht das nicht aus, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Gleichzeitig bleibt München eine der beliebtesten Städte für junge Menschen, wegen der Unis, der Jobs und der Lebensqualität. Doch genau sie bekommen die hohen Kosten oft besonders stark zu spüren. Darüber haben wir auch mit Monika Schmidt-Balzert gesprochen. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Mietervereins München.
Also München ist ja seit jeher ein angespannter Wohnungsmarkt. Das heißt, Wohnraum ist insgesamt knapp und der Wohnraum, der zur Verfügung steht, ist sehr, sehr teuer und schwer zu finden und auch zu bezahlen. Und das macht es natürlich auch gerade für junge Menschen, die für die Ausbildung oder zum Studieren nach München kommen, extrem schwierig, passenden und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Wenn bezahlbarer Wohnraum knapp wird, suchen sich viele junge Menschen erstmal Übergangslösungen. Und genau da beginnt ein Bereich, der oft unsichtbar bleibt.
Ja, also oft ist es bei jungen Menschen ja so eine kaschierte Wohnungslosigkeit durch Couchsurfing oder sowas. Die versuchen natürlich, wenn sie nach München kommen, erstmal irgendwo ein Dach über den Kopf zu bekommen. Wenn das eben nicht bezahlbar ist oder nichts zu bekommen ist, dann gibt es halt dieses Couchsurfing.
Der Begriff Couchsurfing kommt eigentlich aus der Reisecommunity. Über eine Plattform können Reisende kostenlos bei Privatpersonen übernachten, um Geld zu sparen und Menschen kennenzulernen. Im Kontext von Wohnungslosigkeit meint Couchsurfing aber etwas anderes. Viele Menschen, die keine eigene Wohnung haben, schlafen nicht auf der Straße, sondern wechseln zwischen verschiedenen Schlafplätzen bei Freundinnen, Bekannten oder Verwandten hin und her. Diese Form der Wohnungslosigkeit ist im Stadtbild kaum sichtbar und statistisch nur schwer zu erfassen. So konnte uns auch das Sozialreferat keine Antwort auf die Altersstruktur der Wohnungslosen in München geben.
Eine Zahl zur Altersstruktur innerhalb der Gruppe von Erwachsenen in der akuten Wohnungslosigkeit wird nicht erhoben.
Doch gerade junge Menschen sind für diese Art der Wohnungslosigkeit anfällig, wie uns Frau Schmidt-Balzert vom Mieterverein erklärt.
Ja, also junge Menschen, die halt gerade frisch in die Stadt kommen, sind von Wohnungslosigkeit besonders bedroht, weil sie sich den Wohnraum hier ja nicht leisten können, aber auch noch nicht das Netzwerk haben, um da irgendwie gut unterzukommen. Und gerade für junge Leute, die eben keine großen Rücklagen haben und keine großen Einnahmen, ist es extrem schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Viele junge Menschen rutschen also nicht aus eigener Schuld in die Wohnungslosigkeit, sondern weil ihnen schlicht die Ressourcen fehlen. Damit sie in München trotzdem eine Chance haben, gibt es ein Netzwerk an Einrichtungen, die genau hier ansetzen. Von Streetwork über Notunterkünfte bis hin zu Beratungsstellen. Hier helfen Ehrenamtliche nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern auch in akuten Notsituationen. Dazu gehören zum Beispiel die Teestube KOM, die Bahnhofsmission, die Münchner Tafel oder die Wohnungslosenhilfe der Caritas. Doch diese Hilfsangebote bekämpfen hauptsächlich die Symptome, können das Problem aber allein nicht lösen. Um Wohnungslosigkeit langfristig zu bekämpfen, braucht es strukturelle Veränderungen. Darin sieht Frau Schmidt-Balzert eine große Herausforderung.
Wir müssen dringend verhindern, dass einfach ein bestimmter Bevölkerungsanteil an den Rand der Stadt oder außerhalb der Stadt gedrängt wird. Eine Stadt lebt ja von der Mischung und darf nicht gentrifiziert werden. Wir müssen einfach gucken, als Stadt, als Gemeinschaft, als Staat, dass jeder wohnen kann und zwar bezahlbar.
Es geht also nicht nur um die Hilfe in akuten Notsituationen, sondern um die Frage, wie München in Zukunft aussehen soll. Wer darf hier leben und wer kann es sich überhaupt noch leisten? Genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob eine Stadt sozial bleibt oder Menschen an den Rand gedrängt werden.
Wohnungslosigkeit ist also kein Randthema. Es betrifft Menschen, hier, mitten in München. Menschen, die oft unsichtbar bleiben, obwohl sie jeden Tag an denselben Orten vorbeilaufen wie wir. Vielleicht die Sitznachbarin in der Uni oder der Mann, der stundenlang im Café sitzt. Wenn ihr selbst Unterstützung braucht oder jemanden kennt, der Hilfe sucht, scheut euch nicht, diese Angebote zu nutzen oder weiterzugeben. Die Kontaktdaten haben wir euch noch einmal in der Beschreibung dieser Folge notiert. Die Themen, die wir heute unter die Lupe genommen haben, decken natürlich nicht die ganze Bandbreite der vergessenen Nachrichten ab. Das hier ist die zweite von zwei Folgen. Wenn ihr noch mehr über Nachrichten wissen wollt, die 2025 zu kurz kamen, hört doch unsere letzte Fußnotenfolge zu den vergessenen Nachrichten an. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zur Folge findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Für Recherche und Interviews waren in dieser Folge Theresa Östhöfer, Mara Germano, Philipp von Braun und Lena Rajewski zuständig. Schnitt, Postproduktion und Sendeleitung Sarah Erhardt und Mona Wölpert. Und moderiert habe ich, Lena Rajewski.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.